Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Herzlich willkommen zur Sendereihe Durch die Bibel. Schön, dass Sie sich wieder Zeit dafür nehmen. Im Mittelpunkt steht weiterhin der 2. Korintherbrief. Und vielleicht ist Ihnen schon aufgefallen, dass der Apostel Paulus einen nicht geringen Teil dieses Briefes dazu verwendet, um seinen eigenen Dienst als Verkündiger des Evangeliums darzustellen. Ungefähr 5 Kapitel widmet er diesem Thema. Warum das vermutlich so ist, dazu gleich mehr im Hauptteil dieser Sendung. Warum eigentlich geht der Apostel Paulus im 2. Korintherbrief so ausführlich auf seinen Dienst als Verkündiger des Evangeliums ein? In Kapitel 2, Vers 14 ging es los und erst mit Kapitel 7, Vers 4 wird Paulus dieses Thema hinter sich lassen. Das heißt, ungefähr 5 ganze Kapitel widmet Paulus seiner eigenen Person und seiner Tätigkeit. Ein Stück weit rechtfertigt er sich damit gewiss für sein manchmal recht ruppiges und autoritäres Auftreten. Nicht allen Christen in Korinth dürfte es gefallen haben, was er ihnen an Zurechtweisungen und Ermahnungen zugemutet hat. Sie sollen nun verstehen, warum Paulus es als Auftrag Gottes ansieht, sie zu begleiten und im Glauben zu fördern. Vor allem aber sollen die Christen in Korinth Paulus und seine Mitarbeiter in ihrem Dienst unterstützen, indem sie zum Beispiel für sie beten, indem sie aber auch selbst missionarisch tätig werden. Deshalb schreibt Paulus in Kapitel 3, »Ihr seid ein Brief Christi, durch unseren Dienst zubereitet, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne Tafeln, nämlich eure Herzen.« Auch der Apostel selbst ist gewissermaßen als ein Brief Christi unterwegs, der andere Menschen für Christus gewinnen möchte. Und indem er ausführlich schildert, was zu seinem Dienst alles dazugehört, wird er nicht nur für seine Glaubensgeschwister in Korinth zu einem Vorbild, sondern auch wir im 21. Jahrhundert können einiges von ihm lernen. Ab Kapitel 6, Vers 11 durchbricht er nun allerdings für einige Verse seine Beschreibung des Aposteldienstes und wendet sich sehr direkt und eindringlich an die Christen in Korinth. »O ihr Korinther«, schreibt er. Mit diesem leidenschaftlichen Ausruf drückt er seine tief empfundene Liebe zu ihnen aus, aber auch seine Besorgnis. Eine große Liebe zu ihnen empfindet Paulus, weil er die Gemeinde in Korinth gegründet und mit aufgebaut hat. Weil er die meisten Christen dort kennt und viele bei ihren ersten Schritten im christlichen Glauben begleitet hat. Aber Paulus ist auch besorgt, weil er bei jedem Kontakt mit ihnen merkt, dass ihr Glaube noch nicht genügend gereift ist. Dass sie immer noch, wie er es im 1. Korintherbrief ausgedrückt hat, wie unmündige Kinder in Christus sind. Mehr noch, in vielem, was sie denken und tun, sind sie nach wie vor fleischlich gesinnt. Und so mischen sich unter die folgenden Worte des Apostels Paulus Freude und Trauer gleichermaßen. Hier zunächst aus Kapitel 6, die Verse 11 bis 13. Paulus schreibt, »O ihr Korinther, unser Mund hat sich euch gegenüber aufgetan, unser Herz ist weit geworden. Eng ist nicht der Raum, den ihr in uns habt, eng aber ist's in euren Herzen. Ich rede mit euch als mit meinen Kindern. Stellt euch doch zu mir auch so und macht auch ihr euer Herz weit.« Wie an kaum einer anderen Stelle im 1. und 2. Korintherbrief lässt uns Paulus hier in sein Herz hineinschauen. Für die Christen in Korinth empfindet er nicht nur Sympathie, sondern wirklich Liebe. Doch sie lassen ihn noch immer eine gewisse Distanz und Zurückhaltung spüren. Trauen sie ihm nicht? Nehmen sie es ihm übel, dass er sie manchmal tatsächlich wie unmündige Kinder behandelt? Finden sie es unangemessen, dass er sich ungefragt in ihre Lebensführung einmischt? Paulus scheint tief traurig darüber zu sein, dass die Korinther seine Gefühle für sie nicht so recht erwidern können. »Stellt euch doch zu mir«, bittet er sie fast flehentlich, »und macht auch ihr euer Herz weit.« Was dann allerdings im nächsten Vers von ihm kommt, dürfte viele Bibelleser überraschen. Er fordert die Christen in Korinth auf, zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Denn was hat die Gerechtigkeit zu schaffen mit der Ungerechtigkeit? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? In rund 2000 Jahren Kirchengeschichte hat dieser Vers immer wieder für Missverständnisse gesorgt und zu krassen Überreaktionen geführt. Er hat dazu gedient, um eine Abkapselung alles Christlichen von der Welt zu rechtfertigen. Ja, zeitweise wurde sogar alles Nichtchristliche als schädlich und als widergöttlich verdammt. Darüber hinaus wurden und werden wohl auch heute noch innerhalb von Kirchen und Gemeinden Christen unter Druck gesetzt, ihre persönlichen Beziehungen zu Nichtchristen einzuschränken. Dabei wird oft völlig übersehen, dass es für den Apostel Paulus handfeste Gründe gab, die Korinther vor gewissen schädlichen Einflüssen zu warnen. Erinnern Sie sich noch an den ersten Korintherbrief, in dem er ausführlich auf die Frage eingegangen ist, ob Christen den Verzehr von sogenanntem Götzenopferfleisch vermeiden sollten? Ein anderes heikles Thema war der lockere Umgang mit der Sexualität, wie er in der Stadt Korinth teilweise üblich war. Dort gab es einen Tempel zu Ehren der Liebesgöttin Aphrodite. 1000 nicht besonders tugendhafte Priesterinnen sollen da ihre Fruchtbarkeitsfeste gefeiert und wohl auch so manchen christlichen Ehemann in Versuchung geführt haben. Deshalb die mahnenden Worte des Apostels Paulus, ebenfalls im ersten Korintherbrief: Um Unzucht zu vermeiden, soll jeder Mann seine eigene Frau haben und jede Frau ihren eigenen Mann. An solche Ermahnungen, die einen ganz konkreten Hintergrund haben, denke ich, wenn ich nun in unserem Bibeltext Paulus sagen höre, zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Ein Joch ist ein Teil des Geschirrs, in das man ein Zugtier einspannt, damit es etwa einen Karren oder auf dem Acker einen Pflug ziehen kann. Das Joch liegt dabei wie eine Art Querbalken auf der Stirn oder auf dem Nacken des Tieres auf. Außerdem kann ein Joch dazu dienen, zwei Tiere gemeinsam eine schwere Arbeit verrichten zu lassen. Im alttestamentlichen Gesetz des Mose gibt es die Regelung, dass niemals ein Ochse und ein Esel gemeinsam unter ein Joch gespannt werden sollen. Einmal deshalb, weil diese beiden Tiere unterschiedlich groß sind und nicht über die gleichen Kräfte verfügen. Vor allem aber galt das eine Tier als rein, das andere als unrein. Auf diese beiden Sachverhalte spielt Paulus an, wenn er in Vers 13 schreibt, zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Denn Gläubige und Ungläubige haben verschiedene Zielsetzungen für ihr Leben. Gläubige Menschen vertrauen auf Gott, Ungläubige auf sich selbst oder auf einen Gott, der nicht der Gott der Bibel ist. Wenn mich jemand fragt, in welchen Fällen Christen sich denn davor hüten sollten, mit ungläubigen Menschen an einem Joch zu ziehen, dann fallen mir vor allem Dinge ein, die ein enges Vertrauensverhältnis erfordern. An erster Stelle die Ehe. Aus meiner Sicht ist es praktisch unmöglich, dass zwei Menschen ihr ganzes Leben miteinander teilen, aber was ihre religiösen Überzeugungen betrifft, da gehen sie getrennte Wege. Genauso wenig vorstellbar ist für mich die Teilnahme an einem Gottesdienst oder an einer religiösen Feier mit Vertretern verschiedener Religionen. Dabei kommen solche multireligiösen Feiern anscheinend immer mehr in Mode. Zurück zum Apostel Paulus und zu seiner Warnung, nicht gemeinsam mit den Ungläubigen an einem fremden Joch zu ziehen. Diese bildhafte Formulierung führt mich zu der Frage, ob man denn grundsätzlich alles als Ziehen am fremden Joch bezeichnen sollte, was einen mit ungläubigen oder andersgläubigen Menschen zusammenführt. Ich meine, nein. Denken wir nur daran, wie Paulus immer wieder vorgegangen ist, wenn er in eine fremde Stadt kam. Meistens ging er dort zuerst in das jüdische Gotteshaus, die Synagoge, und hat den Menschen dort von Jesus Christus erzählt. Was würden Sie sagen? Hat er sich dort zusammen mit den Juden sozusagen unter ein Joch gestellt? Keineswegs, denn fast immer blies ihm dort ein heftiger Gegenwind ins Gesicht. Von einem gemeinsamen Joch hätte man allenfalls dann sprechen können, wenn sich Paulus mit der Verkündigung des Evangeliums zurückgehalten hätte und womöglich selbst ein Rabbi geworden wäre. Also, nur dann, wenn es tatsächlich darum geht, gemeinsam an einem Joch zu ziehen, wenn eine überaus enge und vertrauensvolle Gemeinschaft die Voraussetzung dafür ist, dann sollten Christen darauf achten, mit wem zusammen sie sich unter dieses Joch begeben und ob es sich womöglich um ein fremdes Joch handelt. Ansonsten brauchen sich Christen nicht davor zu fürchten, wie ein Brief Christi auch zu denen geschickt zu werden, die dem christlichen Glauben eher kritisch gegenüberstehen. Die nun folgenden Verse in unserem Bibeltext unterstützen diese Auffassung. Denn dem Apostel Paulus geht es hier nicht um irgendwelche Alltagsangelegenheiten, sondern um den Kern des Glaubens. In Vers 15 redet er den Christen ins Gewissen, indem er sie fragt, wie stimmt Christus überein mit Belial? Oder was für ein Teil hat der Gläubige mit dem Ungläubigen? Belial ist ein jüdischer Name für den Teufel. Und natürlich stimmt Christus mit dem Teufel in keiner Weise überein. Deshalb, so Paulus, müssen sich die Gläubigen davor hüten, dem Teufel in die Hände zu spielen. In Vers 16 führt er diesen Gedanken noch weiter und schreibt, »Was hat der Tempel Gottes gemeinsam mit den Götzen? Wir aber sind der Tempel des lebendigen Gottes, wie denn Gott spricht, ich will unter ihnen wohnen und wandeln und will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein.« Wie auch an anderen Stellen in seinen Briefen vergleicht der Apostel Paulus den menschlichen Körper eines jeden Christen mit dem Tempel, in dem Gott wohnt. Wohnen nicht im Sinne einer gemütlichen Wohnungseinrichtung, sondern wenn man mit einem solchen Menschen spricht, dann merkt man, dass Gott in ihm wirkt. Der Heilige Geist hat die Führung in seinem Leben übernommen. Und dieser Mensch wird nichts tun, was dem Gegenspieler Gottes, dem Teufel, nützt. Paulus will sicher gehen, dass die Christen in Korinth davon nicht abrücken. Denn in jedem einzelnen von ihnen wohnt der Heilige Geist. Gott hat sie zu seinem Tempel gemacht. Deshalb sollen sie sich fernhalten von allen Leuten, die in Korinth einen heidnischen Lebensstil pflegen und die die Christen von ihrem Glauben abbringen könnten. In den Versen 17 und 18 schreibt Paulus und verwendet dabei wieder Zitate aus dem Alten Testament, »Darum geht aus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an, so will ich euch annehmen und euer Vater sein, und ihr sollt meine Söhne und Töchter sein, spricht der allmächtige Herr.« Sich absondern, nichts Unreines anrühren. Diese Begriffe führen uns zurück in die Zeit des alttestamentlichen Gesetzes, dessen Gültigkeit Paulus doch sonst in seinen Briefen so oft in Frage stellt. Weil das Gesetz durch das Gnadenangebot Gottes in Jesus Christus sozusagen abgelöst wurde. Dennoch greift Paulus hier auf die alttestamentlichen Begriffe zurück und zitiert auch Verse aus den 5 Büchern Mose und aus den Propheten. Deshalb möchte ich gern an ein Ereignis aus der Zeit der Landnahme erinnern. Das Volk Israel hatte den Jordan durchquert und war in das verheißene Land Kanaan gekommen. Doch, o Schreck, dieses Land wartete nicht etwa darauf, endlich von den Israeliten besiedelt zu werden, sondern überall gab es Volksgruppen und Völker, die über ihre Ankunft überhaupt nicht erfreut waren, sondern zum Teil erbitterten Widerstand leisteten. Jericho war die erste größere Stadt, die auf Gottes Geheiß hin von Israel in Besitz genommen werden sollte. Eine wehrhafte, eine gut gesicherte Stadt. Ihre Eroberung forderte den Israeliten viel Glaube und Gottvertrauen ab. Doch ein gewisser Achan meinte, es mit den genauen Anweisungen Gottes nicht so genau nehmen zu müssen. Nachdem Jericho besiegt war, nahm er sich etwas von der Beute, obwohl Gott darüber ausdrücklich seinen Bann verhängt hatte. Denn der Kampf gegen Jericho wurde letztlich nicht von Menschen, sondern von Gott geführt. Deshalb sollte die Beute nicht in menschlichen Besitz kommen. Aber Achan hielt sich nicht daran, vergriff sich an dem, was Gott ganz bewusst abgesondert hatte. Im Josua-Buch Kapitel 7 wird berichtet, dass dieser Ungehorsam schwerwiegende Konsequenzen für das ganze Volk hatte. Doch wie sieht die Sache heute unter den Christen aus, in Bezug auf das Abgesondertsein? Gerade unter den bibeltreuen Christen gibt es nicht wenige, die sehr vorsichtig sind und sich gern absondern von den Dingen dieser Welt, wie sie es oft ausdrücken. Sie tun dies nicht und tun das nicht, halten jenes für gefährlich und wieder etwas anderes zumindest für bedenklich. Wenn jedoch in der Gemeinde mal wieder die Gerüchteküche brodelt, sind manche von ihnen sofort zur Stelle. Dass auch eine bösartige Zunge etwas Weltliches oder Unreines sein könnte, kommt ihnen gar nicht in den Sinn. Dafür achten sie darauf, ob die Rocklänge von Schwester Esther nicht unschicklich ist, und tuscheln über den Tabakkonsum von Bruder Nathanael. Was ich mit diesem Beispiel zum Ausdruck bringen möchte: Wir müssen wirklich aufpassen, wann eine Absonderung wichtig und sinnvoll ist und wann wir uns nur selbst und andere damit malträtieren. Sicher habe ich Ihnen schon mal davon erzählt, dass ich als junger Mann im Bankgewerbe tätig war und erst später den Entschluss gefasst habe, Pastor zu werden. Nachdem ich meine Kündigung bei der Bank eingereicht hatte, wurde ich zu meinem Chef gebeten, und er sagte: »Ich hoffe, Sie haben sich diese Sache mit Ihrer Kündigung gut überlegt.« Und dann erzählte er mir eine Geschichte, die ihn offenbar sehr beschäftigt haben muss. Als er selbst noch bei einer anderen Bank arbeitete, lernte er dort einen Kollegen kennen, der ausgesprochen unfreundlich und hinterhältig war. Eines Tages besuchte mein Chef einen Gottesdienst und erlebte dort eine große Überraschung. Sein Kollege war auch dort, erhob sich von seinem Platz, ging nach vorne, nahm ein Mikrofon zur Hand und fing dann an, vor der versammelten Gemeinde inbrünstig ein Lied zu singen. Der Titel: »Jesus, du allein genügst«. Mein Chef war wirklich verblüfft, zumal eine Gottesdienstbesucherin noch zu ihm meinte: »Dieses Lied hört sich an, als käme es direkt aus dem Himmel.« Für meinen Chef jedoch passte das Verhalten seines Kollegen am Arbeitsplatz und nun dort in der Kirche einfach nicht zusammen. Doch es kommt noch besser. Ausgerechnet diese Dame, die ich eben erwähnt habe, tauchte einige Tage später in der Bank auf und hörte, wie sich einer der Angestellten im Hintergrund über irgendetwas aufregte und laut fluchte. Die Frau schüttelte verwundert den Kopf und fragte den Mann, der später mein Chef wurde und den sie am Sonntag im Gottesdienst getroffen hatte: »Was ist denn das für ein komischer Kerl? Als Mitarbeiter einer Bank sollte man doch ein bisschen auf sein Benehmen achten.« »Erkennen Sie ihn denn nicht wieder?« bekam sie zur Antwort. »Wir haben ihn doch beide letzten Sonntag singen gehört: Jesus, du allein genügst.« Dieses Erlebnis hat meinen späteren Chef offenbar sehr lange beschäftigt. Denn nachdem ich meine Kündigung eingereicht hatte und bei ihm im Büro saß, legte er freundschaftlich eine Hand auf meine Schulter und sagte: »Wenn Sie uns verlassen wollen, ist das völlig in Ordnung. Aber ich bitte Sie, werden Sie nur dann Pastor, wenn Sie es ehrlich meinen.« Zurück zu unserem Bibeltext aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 6. Dort hatte Paulus ja zuletzt aus dem Alten Testament zitiert: »Geht aus von ihnen und sondert euch ab und rührt nichts Unreines an.« Ich habe die Vermutung, dass es Paulus, ähnlich wie damals meinem Chef, einfach nur darum gegangen ist, ehrlich zu sein. Nicht zu behaupten, Jesus, du allein genügst, und nebenbei auch noch fremde Götzen zu verehren, wie es in Korinth üblich war. Wer sich in diesem Sinne vom Unreinen fernhält, der kann sich dann auch über Gottes Zusage freuen, die Paulus hier zitiert: »Ich will euch annehmen und euer Vater sein, und ihr sollt meine Söhne und Töchter sein. Denn solche Söhne und Töchter bereiten ihrem Vater im Himmel Ehre.« Wie traurig es ist, wenn eine solche Beziehung in die Brüche geht, beziehungsweise Risse bekommt, habe ich bei einem Mann aus meiner Gemeinde erlebt. Mit Tränen in den Augen erzählte er mir, dass es zwischen ihm und seinem Sohn einfach keine richtige Verbindung mehr gibt. Äußerlich schon, schließlich finanziert er das Studium seines Sohnes und der Junge kommt auch immer wieder in den Ferien nach Hause. Aber innerlich, so der Mann, sind wir uns fremd geworden. Liebe Hörer, Gott möchte nicht, dass es so weit kommt. Er ist der Vater Jesu Christi, und weil sein Sohn für Ihre und für meine Sünden gestorben ist, möchte er auch unser Vater sein. Wenn er sich von uns wünscht, dass wir uns von manchen Dingen in dieser Welt absondern, dann nicht, um uns seinen Willen aufzuzwingen, sondern damit unsere Beziehung zu ihm ungetrübt bleibt. Das war's mal wieder. Das war eine weitere Folge aus der Sendereihe Durch die Bibel. Ich danke Ihnen herzlich für Ihr Interesse und würde mich freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.